Dann sei mir jetzt einmal eine Frage erlaubt. Als erstes, wenn diese Patienten mit den Patientinnen mit dem katamenischen Erbrechen schwanger werden, haben die dann immer auch eine Hyperemesis gravidarum oder gravidarum?
In diese Richtung kann ich das leider nicht beantworten. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass eine Hyperemesis gravidarum während einer Schwangerschaft, wenn die Patientinnen zuvor noch nicht an zyklischem Erbrechen gelitten haben, prädisponierend ist für eine Entwicklung von zyklischem Erbrechen in weiterer Folge. Das war jetzt nicht genau die Antwort, hat aber zumindest damit zu tun. Aber vielleicht kann der Dr. Wetschei die Frage beantworten.
Na, da kann ich auch nichts dazu sagen. Aber an und für sich, wenn es mit einem Östrogenabfall einhergeht, dann das katamenische Erbrechen, dann ist das bei einer, ist das doch von der Pathogenese ganz anders als die Hyperemesis gravidarum.
Die erste Frage, die ich hier sehe, richtet sich, glaube ich, am ehesten an den Herrn Brenninger. Da wollte jemand einen besten Arzt in den Niederlanden empfohlen haben.
Besten Arzt, ich kenne, weiß nicht, aber es ist sicherlich so, für Kinder gibt es das berühmte Emma Children's Hospital in Amsterdam, die Arbeitsgruppe von Marc Benincher, der natürlich für Motilitätsstörungen allgemein weltweit bekannt ist. Und in Amsterdam ist auch Arjan Bredenoord, der auch sehr, sehr bekannt ist für Funktionsdiagnostik, Achalasie und auch federführend bei Publikationen für Achalasie ist. Also da ist man eigentlich gut aufgehoben.
Die nächste Frage, die sich auch an Sie richtet, kann eine eosinophile Ösophagitis, welche erst im 68. Lebensjahr bioptisch diagnostiziert wurde, obwohl über 50 Jahre Symptome bestanden, Gamma gelegentlich massive Schluckstörungen bei raschem Essen, kalten Speisen, Äpfel zu großen Bissen, Klammer zu, schon knapp nach der Geburt bestanden haben, Fragezeichen. Anamnese von der Mutter.
Die Frage würde ich sehr gerne an den Andreas weitergeben, wenn es ja recht ist.
Es ist nicht undenkbar. In dem Fall wäre das Erbrechen in den ersten Lebensmonaten das Leitsymptom bei einer eosinophilen Ösophagitis, relativ bald gefolgt von Fütterstörungen, die sich einstellen und dann einer Gedeihstörung, weil es zu einer Kalorienmangelversorgung kommt. Also auch bei Säuglingen gibt es eosinophile Ösophagitis unmittelbar nach der Geburt. Ist schwer zu sagen, weil man braucht ja für den Beweis einer eosinophilen Ösophagitis eine ÖGD mit Biopsieentnahmen aus dem Ösophagus. Und da ist man ja bei kleinen Säuglingen üblicherweise sehr zurückhaltend.
Ja, eine Patientin mit Typ 2 Achalasie hatte postoperativ weiterhin Dysphagie und Rezidiv, Aspirationspneumonien. Daraufhin erfolgte die Anlage eines Stents, welcher nach 6 Wochen extrahiert wurde. Der Stent ermöglicht eine weitgehend normale Nahrungsaufnahme, führte allerdings zu retrosternalen Schmerzen. Die Entfernung des Stents war unproblematisch. Eine Teststrecke ohne Stent wurde vereinbart, sollte neuerlich Dysphagie auftreten. Was wäre die Methode der Wahl? Ballondilatation? Ich glaube, das richtet sich an den Herrn Zacherl.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, Typ 2 Achalasie nach heller Myotomie, dann vorübergehend ein Stent und dann kam es wieder zu Beschwerden oder eben noch nicht?
Ja, offensichtlich war die Frage, wenn neuerlich Beschwerden auftreten, was dann der nächste Schritt wäre.
Ja, also hier muss man sicher auch letztlich refluxassoziierte Beschwerden im Falle eines Dysphagie-Rezidivs ausschließen, einmal endoskopisch. Wenn es sich wirklich um eine Typ-2-Achalasie handelt, ist sicher die Ballondilatation eine Möglichkeit. Allerdings Achtung, wir haben ja keinen zirkulären Sphinkter mehr. Es ist ja zu einem Teil sozusagen nur mehr Schleimhaut. Da müsste man mit der Ballondilatation sicher besondere Vorsicht walten lassen. Hier könnte man zum Beispiel mit dem Endoflip auch dilatieren. Hier kann man nämlich messen, wie gut die Destentierbarkeit des unteren Esophagus-Sphinkters ist und so die Dilatation steuern, wenn man sieht, dass es irgendwo sozusagen zu wenig Widerstand gibt. Und die Alternative, die sich in der letzten Zeit und bei Ausschluss eines Megaösophagus oder Sigmoiden-Esophagus natürlich auch anbietet, wäre die POEM, weil ich hier eine gute Maßnahme habe, um die Myotomie an einer anderen Stelle noch einmal zu machen.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine sehr kompetente, natürlich und ausführliche Antwort. Spielt das Boerhaave- oder Boerhaave-Syndrom eine Rolle bei rezidivierendem Erbrechen? Andreas am ehesten, würde ich meinen.
Bei forciertem Erbrechen spielt das eine Rolle, dass eben der Ösophagus rupturieren kann und sich dann ein lebensbedrohliches septisches Krankheitsbild mit Mediastinitis und septischem Schock entwickelt. Das kann natürlich beim zyklischen Erbrechen das durchaus auch passieren als Komplikation, ist aber Gott sei Dank selten.
Vielen Dank. Nachdem ich hier keine weiteren Fragen sehe, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei den Vortragenden im Raum, bei der Vortragenden und dem Vortragenden im Raum bedanken und bei den beiden, die zugeschaltet wurden. Ich glaube, es war eine äußerst lehrreiche, spannende Sitzung und ich habe die Teilnehmerzahl noch gar nicht erfahren. Ich werde mich danach erkundigen. Man kann nur hoffen, dass die entsprechend hoch war bei der Qualität, die geboten wurde. Also vielen herzlichen Dank noch einmal. Und alles Gute.